ARD.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
Ich bin dann aufs Skiinternat gegangen und deswegen hatte gerade sozusagen eigentlich den nächsten Schritt gemacht und dann das sozusagen zu verlieren. Das war richtig hart da im ersten Moment und das war auch schon dann irgendwie so, dass man das einerseits nicht wirklich akzeptieren wollte, auf der anderen Seite aber natürlich ja auch, was willst du machen? Also ich meine, du bist ja kein Experte und deswegen, du kennst dich ja da nicht so aus wie die Experten und deswegen kannst du dich dann auch schlecht hinstellen und sagen, ja, ist mir aber egal, mache ich trotzdem.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Severin Freund war 15 Jahre lang extrem erfolgreich als Skispringer. Absolute Weltspitze. Er wurde 2014 Olympiasieger und errang viele Weltmeisterschafts- und Weltcup-Titel. Was während seiner gesamten Karriere nicht öffentlich bekannt war, Severin Freund ist Epileptiker. Wie er trotz dieser Diagnose seine Sportkarriere verfolgen konnte und wie er jetzt anderen Mut machen möchte, darüber spricht er in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Also ich komme aus dem Bayerischen Wald und meine Nachbarn waren alle im Verein und sind gesprungen und dann habe ich es einfach irgendwann ausprobiert. Und habe festgestellt, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Und das war im Endeffekt die Kernmotivation, die mir bis zum Schluss geblieben ist. Und ich habe angefangen mit 6 Jahren. Und dann hat man relativ schnell dann irgendwann festgestellt, dass ich ein gewisses Talent dafür habe. Und das ist ja, also Skispringen machen ja jetzt nicht Tausende von Kindern in Deutschland. Also das ist ja relativ begrenzt, die Anzahl an Konkurrenz, die man da auch hat. Und deswegen hat man auch, wenn man ein bisschen Talent hat, relativ schnell Erfolgserlebnisse und gewinnt dann mal erste Pokale und so weiter. Und dann macht es natürlich auch Spaß. Und dann durchläuft man halt so die verschiedenen Phasen. Und bei mir war es ehrlicherweise einfach so, dass ich jetzt zwar nie das Riesen-Ausnahmetalent war über meine ganze Jugend, dem man irgendwie schon früh die große Karriere vorausgesagt hätte. Also beim Fußball ist es eben genau diese Konstellation, dass das ja Tausende von Kindern machen und das hat der Leistungssport eben so an sich, dass er nach oben hin extrem ausdünnt. Und deswegen, das ist beim Skispringen ein bisschen einfacher, deswegen hat man auch ein bisschen mehr Zeit, bis oder falls die Entwicklung dann sozusagen so kommt. Und bei mir ist ja tatsächlich erst relativ spät gekommen. Vielleicht auch eben unter anderem, weil halt dann zwischendurch auch mal ein bisschen ein Stopp drin war. Oder weil sich vielleicht halt manche Sachen erst mal ein bisschen fügen mussten. Aber ich war halt immer gut genug, dass ich dabei geblieben bin. Ja, und deswegen sozusagen hat mich das Skispringen mehr gefunden, wie dass ich mich jetzt bewusst dafür entschieden hätte, ich will unbedingt Skispringer werden, weil halt ich das ausprobiert habe, gemacht habe, festgestellt habe, das macht mir Spaß und das einfach immer so geblieben ist. Und dann, als es eben da mit der Epilepsie losging, da war es dann auch schon so weit, dass ich halt auch international unterwegs war. Und ich meine, das ist natürlich, also das hast du ja in relativ wenigen Sportarten, dass du irgendwie schon im Jugendalter rumreisen kannst, andere Länder siehst, dort Wettkämpfe machen kannst und so weiter. Und das war natürlich, war das was extrem Reizvolles. Und man hat ja auch gewusst, falls das sozusagen weitergehen könnte, dann sieht man noch mehr von der Welt.
Der große Reiz des Skispringens, das ist für Severin Freund nicht nur die Möglichkeit, in andere Länder zu reisen und Wettkämpfe zu bestreiten. Es geht auch um den großen Traum vom Fliegen.
Ja, es hat ganz, ganz viel mit eben diesem Geschwindigkeitsgefühl zu tun. Also das ist ja oft die Annahme, dass die Höhe sozusagen das Besondere ist und sozusagen wie hoch man in der Luft ist. Aber ehrlicherweise ist es viel mehr die Geschwindigkeit und dass man halt dem Ganzen so ausgesetzt ist. Also das ist ja in vielen Sportarten, wo man irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun hat, ist man ja doch noch irgendwie ein bisschen geschützt. Und bei uns ist es ja schon so, dass man relativ wenig anhat und gleichzeitig den Elementen komplett ausgesetzt ist. Und dieses dieses Gefühl von Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit und dann auch immer die Geschwindigkeitsunterschiede. Also wenn man in einem Sprung jetzt zum Beispiel was besser gemacht hat und dann schneller in der Luft ist oder das merkt, dass man schneller wird, dass man das so extrem krass auch einfach am ganzen Körper spürt, macht ganz, ganz viel von der Faszination aus. Und dann ist es einfach im Endeffekt der Traum vom Fliegen, der ja irgendwie den Menschen, warum auch immer, ein bisschen in die Wiege gelegt ist und dem man einfach mit der Sportart Skispringen wahnsinnig nahe kommt. Und deswegen ist es ja auch so süchtig machend und so im Verhältnis dann relativ einfach, dass so die reine Motivation, Spaß, eigentlich das ist, was einem bis zum Schluss erhalten bleiben kann, weil es eben einfach leichter ist vielleicht wie in der Sportart, wo es nur um Ausdauer geht und wo du einfach wahnsinnig viele Trainingskilometer schrubben musst, um besser zu werden. Wenn du bei uns halt einfach deine Zeit damit verbringst, natürlich neben ganz viel anderen Trainingsinhalten, aber eben auf einer Schanze zu sein und durch die Luft zu fliegen.
Mit gerade mal 16 Jahren ist Severin Freund schon Mitglied der Jugendnationalmannschaft. Jetzt könnte es richtig losgehen. Doch gerade jetzt bekommt er seinen ersten epileptischen Anfall.
Die erste Aktion ist ja mein erster Anfall. Und der erste Anfall, der war bei mir, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ganz normal in die Schule gegangen bin und damals aber auch schon Mitglied in der sozusagen Jugendnationalmannschaft war, im C-Kader. Und dann wird das alles angeguckt und dann macht man natürlich ein EEG und man macht halt ein MRT, damit man Sachen ausschließen könnte, die ja noch viel dramatischer wären, wie zum Beispiel ein Hirntumor oder solche Sachen. Und bei mir war das EEG war halt damals so halb grandios. Also das war jetzt so, dass man jetzt gesagt hat, na ja, okay, das ist jetzt nicht nichts, sieht auch nicht ganz dramatisch aus, aber da muss man schon mal genauer hinschauen. Und dann bin ich nach München gekommen, weil man gesagt hat, ja, da ist der Sport irgendwie noch im Hintergrund und der sozusagen der Neurologe, der in der Kleinstadt ist, der hat sich das nicht zugetraut, das alles irgendwie abschließend zu beurteilen. Und dann war ich eben bei den höheren Fachärzten in München und da hat man dann, also das ist mir wirklich noch im Gedächtnis, in einem extrem langen Tag alle möglichen Testungen und alle möglichen Reizungen gemacht, die man so machen kann. Und hat im Endeffekt mehr oder weniger das bestätigt, dass da was ist, aber dass man jetzt auch nicht genau weiß, wie sich das dann im Alltag darstellen wird, weil das ist ja bei Epilepsie auch immer so eine Sache, dass EEG und Alltag nicht wirklich klar miteinander verbunden sind, sondern es kann dann sehr unterschiedlich sein. Und dann hat man halt gesagt, okay, man fängt jetzt mal mit Medikamenten an. Und dann steht dem Sport erstmal nichts im Wege und dann guckt man weiter. Und dann hatte ich 2 Jahre lang Ruhe und dann war wieder was. Und dann war halt sozusagen, okay, ja, das ist jetzt aber dann sozusagen blöd. Weil wenn ein zweiter Anfall ist, dann kann man wirklich davon sprechen, dass es eine Epilepsie ist. Und dann kann man sicher sein, dass der erste Anfall kein Spontananfall war. Und vor allem, wenn dann ein Anfall auch unter Medikation passiert ist. Und da war dann eben auch die Aussage, ja okay, dann wird das mit dem Sport nichts werden. Zu dem Zeitpunkt damals war aber für mich der Sport echt schon sehr, sehr wichtig und hat einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert schon gehabt. Das war's, also na gut, dann halt nicht, war es auf keinen Fall. Also dafür hatte das Skispringen schon einen zu hohen Teil meines Lebens eingenommen und das ist dann genau zusammengekommen im Schulwechsel. Ich bin dann aufs Skiinternat gegangen und deswegen hatte gerade sozusagen eigentlich den nächsten Schritt gemacht und dann das sozusagen zu verlieren. Das war richtig, richtig hart da im ersten Moment und das war auch schon dann irgendwie so, dass man das einerseits nicht wirklich akzeptieren wollte, auf der anderen Seite aber natürlich ja auch, was willst du machen? Also ich meine, du bist ja kein Experte und deswegen, du kennst dich ja da nicht so aus wie die Experten und deswegen kannst du dich dann auch schlecht hinstellen und sagen, ja, ist mir aber egal, mache ich trotzdem. Und deswegen kann ich da sehr, sehr dankbar sein, dass es dann eben engagierte Leute gegeben hat, die dann gesagt haben, naja, Moment, aber jetzt lasst uns doch erstmal vielleicht gucken. Und weil das weiß ich im Nachhinein jetzt mittlerweile schon, dass der Diskurs, der war da sehr kontrovers. Also es war nicht so, dass jeder gesagt hätte, ja, unbedingt probieren wir das, sondern da gab es genug Stimmen, die auch gesagt haben, aber das Risiko, das müssen wir nicht eingehen, am Ende tut sich der noch irgendwie weh oder sowas und dann haben wir da ein Riesenproblem. Aber ja, also bei mir war schon ganz klar und auch ganz stark der Wunsch, einfach wieder zurück auf die Schanze zu können und tatsächlich im ersten Moment einfach nur zurück auf die Schanze zu kommen. Das ist ja auch immer das Spannende, wenn einem dann was weggenommen wird, dann spielt Leistung und all diese Dinge spielen auf einmal gar keine Rolle mehr, sondern dann will man einfach nur wieder dabei sein. Und wenn man dann wieder dabei sein darf, dann wird auf einmal wieder die Leistung sehr interessant.
Warum muss mir das passieren? Und warum genau jetzt? Diese Gedanken beschäftigen Severin Freund eine ganze Weile, bis er sich schließlich mit seiner Diagnose arrangiert.
Einerseits ist es natürlich das Erleichternde, dass du nicht irgendwie einen Fehler gemacht hättest und deswegen passiert dir das. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das wahnsinnig Schwierige daran, dass du ja nichts dagegen machen kannst, sondern dass das halt einfach mal so passiert ist und dann heißt es, damit umzugehen. Und da sind die Gedanken, warum ich und warum jetzt und warum muss das sein, die sind allgegenwärtig. Und ja, und dann beginnt halt irgendwann auch ein Verarbeitungsprozess, der wahrscheinlich bei jedem, der die Diagnose bekommt, dann doch irgendwo ähnlich ist, wo man sich anfängt, langsam damit zu arrangieren. Und auch natürlich, wo man in der Zeit dann schon mal, auch wenn man es nicht wirklich will, irgendwelche Alternativen durchgeht, was wäre denn wenn? Und das war natürlich bei mir genauso. Und das war natürlich keine wahnsinnig schöne Zeit. Und auch gerade in dem Alter, in dem ich damals war, wo sich ja sowieso ganz viel verändert, natürlich doppelt herausfordernd, aber dann natürlich auch umso schöner und wahrscheinlich schon auch irgendwo prägend, wenn du dann sozusagen diese Phase überstanden hast und dir in der Zeit sozusagen auch ja vielleicht ein bisschen dann bewusster geworden ist, dass das, was du dann machen darfst, auch irgendwo ein Geschenk ist.
Im Epilepsiezentrum Cork in Kehl wird Severin Freund zweimal über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und untersucht.
Und da hat man dann gesagt, ja, okay, das sieht jetzt erstmal vielleicht nicht wahnsinnig grandios aus, aber wir schauen uns das trotzdem an. Und war dann zweimal über einen längeren Zeitraum unter Beobachtung, also auch mit 24 Stunden EEG und so weiter, über mehrere Tage und Schlaf-EEG und dann hat sich da schon so ein bisschen beim ersten Mal rauskristallisiert, dass es bei mir wahrscheinlich mehr um die Schlafphasen geht und hat dann gesagt, okay, wir stellen die Medikation noch mal ein bisschen um und trotzdem das normale Training darf er machen, aber bitte bleibt erstmal von der Schanze weg. Und ich war dann tatsächlich auch ungefähr 6-7 Monate lang nicht auf der Schanze. Und dann hat man nochmal mehr oder weniger dasselbe Prozedere gemacht und dann auch nochmal ein genaueres MRT. Und dann hat man schlussendlich bei mir einen Herd im Gehirn auch wirklich gefunden und hat über das EEG eben auch dann die Theorie aufgestellt, die im Endeffekt sich so später auch bestätigt hat, dass es halt bei mir genau um die Einschlaf- und um die Aufwachphasen geht. Und ich hatte Zeit meines Lebens nur Anfälle beim Einschlafen. Also es ist immer so quasi diese Phase, wenn der Schlaf so quasi zwar schon da ist, aber noch nicht so richtig, richtig tief. Das ist bei mir das Kritische und so ist es eigentlich immer geblieben. Und dann hat man mit Medikation konnte man das halt auf ein Niveau bringen, wo das halt ja Pi mal Daumen einmal im Jahr passiert. Immer mit ein bisschen unterschiedlich. Mal gibt's Phasen, wo es halt dann zweimal im Jahr, dann hatte ich auch mal 2 Jahre Ruhe und so weiter. Aber im Grunde ist es eigentlich immer so geblieben. Und dann, nachdem man halt damals schon diese Theorie aufgestellt hat, dass es sich darum handeln wird und gleichzeitig halt mal so ausgerechnet hat, wie lange dauert so ein Sprung eigentlich? Also wie lang ist so wirklich diese kritische Phase, wo man sagen kann, da darf es wirklich nicht passieren? Und was passiert auch in dieser Phase? Und in dieser Phase ist man ja relativ weit weg davon, dass man einschlafen könnte, sondern man ist ja gerade voll im Fokus. Hat man halt auch gesagt, naja, das ist schon zu verantworten und man geht den Weg.
Besonders dankbar ist Severin Freund dem Leiter des Epilepsiezentrums, Professor Steinhoff. Hier hat er endlich das Gefühl, nicht mehr nur als Diagnose, sondern auch als Mensch betrachtet zu werden.
Das war ehrlicherweise, also ein Moment per se war es vielleicht gar nicht, sondern das war eben der Professor Steinhoff in seiner ganzen Art. Da bin ich sicher auch nicht alleine, sondern das ist halt in medizinischer Betreuung ist das, glaube ich, relativ allgegenwärtig, dass es oft passiert, dass nicht der Mensch gesehen wird, sondern dass die Diagnose gesehen wird. Und so war es bei mir die ganze Zeit eigentlich, bis ich zu ihm gekommen bin. Und dann, als ich zu ihm gekommen bin, habe ich eigentlich von Moment eins gespürt, ah, okay, ja gut, der sieht schon auch, was da auf dem Zettel steht und was das EEG ausspuckt und was vielleicht das MRT-Bild macht, aber der sieht trotzdem auch, dass es daneben auch eine Geschichte gibt und dass es einen Menschen gibt und dass da halt dann sozusagen zwei verschiedene Interessen im Raum sind und dass man irgendwie versuchen muss, dass man diese Interessen zusammenbringt. Und das war von Anfang an ein unglaublicher Gewinn und irgendwie ein unglaublicher Mehrwert, dass man sich da dann so viel besser aufgehoben hatte und dann auch schon alleine nur, dass es das war, so quasi, ja, du, also auf die Schanze sozusagen, lassen wir dich jetzt erstmal nicht, aber du kannst trotzdem ganz normal Krafttraining und alles machst du normal weiter und bleibst du dabei, weil notfalls, falls da was ist, da sind ja auch andere Leute im Raum und dann müsst ihr halt gucken, dass die Hantel gesichert ist und solche Sachen. Schon allein das hat mir ja geholfen, dass ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt nicht komplett raus, also sondern ich kann ja trotzdem sozusagen zumindest einen Teil weitermachen, auch wenn es vielleicht eigentlich der ungeliebtere Teil wäre, hat das schon wahnsinnig viel gegeben. Und dann, als es schlussendlich dann auch so war, dass ich die Freigabe bekommen habe, und das ist tatsächlich noch relativ präsent, weil da bin ich dann, war im Berchtesgaden im Skiinternat, und Berchtesgaden ist doch ein bisschen woanders wie Kehl-Kork, dann mit dem Nachtzug von Salzburg Richtung Paris und irgendwie komplett über die Nacht und dann dort und dann in der Klinik und dann halt dann danach von meinen Eltern abgeholt worden und wieder zurückgebracht worden und dann so quasi beim Abschlussgespräch dann eben so, ja, so ist es jetzt und das ist jetzt die These und das funktioniert und das probieren wir aus und dann schauen wir halt einfach immer, wenn was ist mit Medikamenten und so weiter, wie wir besser werden können. Na, das war natürlich, da sind mehrere Steine vom Herzen gefallen.
Die große Erleichterung. Severin Freund darf zurück auf die Schanze. Er kann seine Karriere weiterverfolgen und es sieht nicht danach aus, dass die Epilepsie sein Leben enorm einschränken wird.
Ja, mit relativ viel Glück und mit der richtigen medizinischen Betreuung, dass man es eben dann geschafft hat, dass es bei mir gar nicht so eine wahnsinnige Einschränkung geworden ist. Also die Diagnose, wie sie ursprünglich dann mal stand und was da alles auch im Raum stand, mit von wegen so, naja, den Leistungssport, den kann man sich erstmal abschminken und da geht's mehr darum, ein normales Leben zu führen und irgendwie ohne Helm rumzulaufen. Die ist bei mir dann zum Glück so nicht eingetreten, weil sich halt Leute auch im Hintergrund engagiert haben und halt einfach versucht haben, Zweitmeinungen und einfach Experten zu finden, die dann dabei weiterdenken und Möglichkeiten und Wege auch finden, wie es eben trotzdem möglich sein kann. Also natürlich immer unter dem Sicherheitsaspekt, dass wenn man irgendwie festgestellt hätte, okay, die Diagnose ist so, dass es einfach nicht machbar ist, dann glaube ich, hätten die auch als allererste dann gesagt, ja, okay, dann geht's halt nicht. Aber zumindest diese Option offen zu halten, gerade mit 16 Jahren, da ist ja sozusagen, da ist ja noch wahnsinnig viel offen und da weiß man ja sowieso nicht, wo es hingeht. Aber einfach diese Option offen zu halten, das einfach ausprobieren zu können.
Alle Optionen offen zu halten, das macht Severin Freunds Sportkarriere am Ende möglich. Denn dass er tatsächlich Profi wird, das entscheidet sich bei ihm erst einige Jahre später.
Dieser Gedanke, das wird unbedingt mein Ding und ich will das professionell machen und ich will das erfolgreich machen, der kam tatsächlich erst relativ spät, weil solange man noch in der Schule ist und solange man noch keinen Abschluss gemacht hat, verliert man ja unterm Strich nichts. Also man macht ja denselben Weg, den Gleichaltrige auch machen. Und dann wird es zum ersten Mal eigentlich wirklich interessant, wenn man mit der Schule fertig ist, weil dann stellt sich die Frage, naja, okay, fange ich jetzt an zu studieren oder werde ich jetzt Profi? Und bei mir war es schon so, also ich habe Abitur gemacht und wollte auch mit dem Abitur irgendwie was anfangen und dann war auch schon für mich klar, okay, dann will ich studieren. Und zum Glück gab es einen Studiengang in Deutschland, tatsächlich den einzigen, der exklusiv für Spitzensportler war und der ein Modell hatte, wo du quasi kein komplettes Fernstudium machst, aber relativ viele Sachen über Fernstudium machst und dann immer wieder auch an der Hochschule bist und dann so quasi im Crashkurs über ein paar Tage mal das Grundgerüst beigebracht bekommst und den Rest machst du dann selber und dann schreibst du halt die Prüfung. Und dementsprechend war auch klar, ja okay, dann kann man den Sport auch erstmal weitermachen und dann sieht man halt, wo das hingeht. Und dann gab es nochmal so mit Anfang 20 gab es dann nochmal den Knackpunkt, okay, jetzt bin ich in der Nationalmannschaft und jetzt bin ich so weit dabei, dass ich halt dann mal, keine Ahnung, 15. oder sowas werde im Weltcup, aber 15. Platz im Weltcup im Skispringen ist jetzt auch nicht das, womit man reich wird. Das ist, wenn man vielleicht zu den 15 Besten im Fußball gehören würde, dann wäre das vielleicht ein bisschen anders, aber Skispringen eben nicht. Und da war dann auch nochmal so die Frage und dann war halt die Sache, ja okay, dann gebe ich mir auf jeden Fall mal noch ein Jahr und versuche vielleicht noch mal ein paar Sachen umzustellen und ein paar Sachen auszuprobieren und schaue, wo es mich dann hinbringt. Und dann hatte ich tatsächlich im Jahr darauf meinen ersten Weltcupsieg. Und ab dann war auch klar, okay, das ist der Lebensinhalt und das ist mein Weg und er funktioniert.
Das Risiko der Epilepsie begleitet Severin Freund weiterhin. Denn wenn ein epileptischer Anfall kommt, dann kündigt sich das bei ihm nicht an. Das heißt, er kann sich nicht schützend darauf vorbereiten. An die Anfälle selbst kann er sich nie erinnern. Aber danach bemerkt er eine große Erschöpfung.
Und das geht dann auch mit ziemlich heftigen Kopfschmerzen einher. Und deswegen, da es bei mir immer sozusagen in der ersten Schlafphase ist, die Nacht ist dann für die Katz. Also die hat nicht mehr wahnsinnig viel mit Schlafen zu tun. Also man schläft schon auch zwischendurch, aber es ist eigentlich immer Schlaf, wach, Schlaf, wach, Schlaf, wach und nichts wirklich Erholsames. Und dann hat man einen richtig, richtig krassen Muskelkater. Man hat einen Muskelkater auch an Stellen, wo man ihn nicht für möglich hält. Und also ich glaube schon, dass ich relativ gut weiß, was Muskelkater ist und auch übers Training da gute Erfahrungen gemacht habe. Und an sich versucht man ja beim Skispringen immer nicht zu sehr sozusagen in die Phasen reinzukommen, aber in den Phasen auch, wo man in der Reha ist und mit Verletzungen und so weiter, kann man kraftmäßig auch ein bisschen anders trainieren. Und da gab es schon auch Phasen in meiner Karriere, wo man das wirklich dann ausgereizt hat und wo es dann mal so quasi schwierig war, die Treppen hochzukommen. Aber trotzdem ist es nach einem Anfall ist es dann doch irgendwie krasser und es ist ganzheitlicher. Und deswegen, das braucht dann schon, dass man das sozusagen dann wieder wirklich verdaut hat. Und ja, es ist immer, wie sehr schränkt es ein? Das ist eine gute Frage und die kann man gar nicht so einfach beantworten, weil man hat ja sowohl im Sport manchmal als auch im Alltag hat man ja gar nicht die Zeit, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich hatte jetzt einen Anfall, jetzt nehme ich mich eine Woche raus. Also die Woche unterm Strich würde man wahrscheinlich, also mittlerweile, weil ich da eben mehr Erfahrung habe, würde man wahrscheinlich brauchen, bis man wirklich wieder so alles sozusagen abgewickelt hat und bis der Körperzustand wieder so ist, wie er sein sollte, wie er vielleicht vorher war. Aber die Woche hat man halt in den seltensten Fällen und deswegen war es dann viel auch einfach wirklich Intuition und Körpergefühl. Was geht jetzt am Tag danach? Was geht 2 Tage danach? Was geht 3 Tage danach? Und es ist auch tatsächlich so, dass ich auch mal gesprungen bin am Tag, nachdem ich einen Anfall hatte, weil ich mich gut genug gefühlt habe, weil ich zwar die Muskeln gemerkt habe, aber weil es dann auch irgendwie so war, dass ich gesagt habe, okay, vom Kopf geht alles, Kopfschmerzen waren nicht so dramatisch und theoretisch könnte es mir ja auch irgendwann mal passieren, wenn es wirklich wichtig ist. Und dann lass uns doch das mal ausprobieren. Was wäre denn, wenn ich dann auf die Schanze gehe? Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Also man hat es natürlich gemerkt und natürlich war ich an dem Tag nicht das Spritzigste aus der Mannschaft. Aber die Technik beim Skispringen, die ist ja über tausende von Sprüngen eingeübt. Das kriegst du schon hin, dass du das abrufst und dass der Bewegungsablauf ziemlich stimmt.
Severin Freund hat das Glück, dass die epileptischen Anfälle bei ihm eher selten und wenn, dann immer beim Einschlafen kommen. Das bedeutet auch, im Training oder gar bei Wettkämpfen ist er nicht akut gefährdet.
Also bei mir waren immer die Anfälle dann in Entspannungsphasen. Und da sind wir jetzt nicht mit einer Entspannungsphase sozusagen, ich habe irgendwie einen stressigen Wettkampf gehabt und setze mich abends dann mal in Ruhe hin und dann fällt das alles ein bisschen ab, ich schlafe ein und dann habe ich einen Anfall. Also das war weniger, aber wenn ich halt irgendwie eine wirklich stressige Phase und dann habe ich mal mehrere Tage Luft, eben zum Beispiel Weihnachten, da konnte es passieren. Und wenn du halt dann so quasi eigentlich gerade vor dem ersten Saisonhöhepunkt bist, der Verschanzentournee, und dann hast du an Weihnachten einen Anfall, das ist dann natürlich, ist es döfer. Und dann aber auch immer wieder sozusagen gespiegelt zu bekommen, ja, Herr Freund, das ist jetzt zwar relativ bescheiden und das ist sicher jetzt nicht die optimale Vorbereitung, aber sind wir doch froh, dass wir das alles so im Griff haben und dass wir das alles so handeln können. Und dann ist man vielleicht auch einer zum blöden Zeitpunkt, aber unterm Strich schaut doch das alles wunderbar aus.
15. Januar 2011, 7 Jahre nachdem Severin Freund mit Epilepsie diagnostiziert wurde, erringt er seinen ersten Weltcupsieg.
Also ich bin dann natürlich nicht in dem Moment da gestanden und habe nur an die Epilepsie gedacht, aber es ist halt dann einfach ein Teil von dir. Und deswegen gehört es auch dazu und ist Teil des Weges und ist halt eine Facette davon. Und das ist ja zum Beispiel, hat man das immer sozusagen über mich, Zeit meiner Karriere, hat man immer gesagt, so, naja, also der Freund, der immer so quasi, wenn es mal nicht läuft oder sowas, dann steht er da mit stoischer Miene und versucht einem das zu erklären, aber so, dass er sich mal so richtig aufregt oder sonst was, ist auch nicht, sagen wir, der nimmt das ja alles viel zu leicht oder sonst was, nimmt er das eh nicht wirklich ernst, oder dann hat die Vierschanzentournee wieder mal nicht funktioniert. Und dann hört man jetzt auch nicht, dass irgendwie das Schlimmste aus dem Mund purzeln. Aber wie gesagt, dafür hilft's halt schon auch in der Einordnung, wenn du weißt, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und dass das überhaupt so funktionieren konnte. Dafür muss ich schon wahnsinnig dankbar sein. Und ja, halt einfach der Gedanke, dass eine Diagnose kein Lebensweg ist, sondern eine Diagnose ist ein Zeitpunkt und von dort weg gibt's ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie sich was entwickeln kann. Und das war ein großer Punkt, dass es eben eine Geschichte ist, wo aufgezeigt werden kann, dass eine Diagnose, die vielleicht in eine Richtung gegangen ist, so nicht eingetreten ist, sondern dass was ganz anderes daraus geworden ist. Und ich meine, das ist sozusagen das Glück in der Zeit, in der wir leben, dass der medizinische Fortschritt sehr, sehr schnell geht. Und gerade in dem Bereich weiß man, dass in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr viel passieren wird. Und man ist noch nicht ganz da, aber es wird definitiv so sein, dass die Krankheit immer, immer besser behandelt werden kann. Und trotzdem wird es natürlich auch noch Fälle geben, wo es schwierig bleibt. Und dann deswegen einfach sozusagen, um zu zeigen, okay, auch im Jahr 2024 war das Jahr, wo ich es öffentlich gemacht habe, also von 2006 bis 2024, war das schon möglich und die Zukunft schaut eher rosig aus.
Es lohnt sich, hartnäckig zu sein und genauer hinzuschauen. Das ist Severin Freunds Fazit aus seiner eigenen Krankheitsgeschichte und es ist gleichzeitig der Rat, den er weitergeben möchte.
Also ich selber hätte es damals in der Situation nicht gekonnt, weil ich noch zu jung war und meine Eltern, glaube ich, waren da zu überrollt einfach von der Situation, was, glaube ich, die ganz natürliche Reaktion war. Aber zum Glück gab es eben Menschen, die dann weitergedacht haben und gesagt haben, naja, da schauen wir doch noch mal genauer hin. Und dieses da schauen wir doch noch mal genauer hin, das kann ich wirklich allen nur raten, eben im Umgang auch mit Ärzten und sonst was, wirklich so lange hartnäckig zu bleiben, bis man sich selbst ausreichend und gut informiert und auch aufgehoben fühlt. Weil das habe ich bei mir ganz extrem gemerkt, dass das dann wahnsinnig viel Last und wahnsinnig viel Druck wegnimmt, wenn man dieses Gefühl hat. Und dass man, wenn man weiß, da gibt's immer jemanden, bei dem man dann auch nachfragen kann, wenn wieder was passiert ist oder wenn irgendwas anders ist oder wenn es vielleicht eine Frage gibt. Wie gesagt, in meinem Fall so mit eines der ersten Dinge war dann, okay, jetzt habe ich einen Überseewettkampf, was mache ich eigentlich mit der Medikation? Ich habe da Zeitverschiebung und sonst was. Ich kann jetzt nicht einfach alles in meinem normalen Rhythmus lassen. Was mache ich dann? Und da einfach bei allen Fragen, die man so hat, hartnäckig zu bleiben, weil je mehr man sich aufgehoben und gehört fühlt, desto sicherer wird man. Und für dieses Krankheitsbild ist ein Gefühl von Sicherheit tut sehr, sehr gut.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.